Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir beten noch. Vater, dieses Lied sagt, du regierst über diese Welt. Wenn man in diese Welt guckt, dann kann man auch schon einen anderen Eindruck bekommen. Vielleicht hatten wir heute Morgen gerade noch Stress miteinander oder in der Ukraine ist Stress oder Polkappen schmelzen ab oder also es gibt in dieser Welt so viele Dinge, wo man das Gefühl hat, regierst du wirklich? Vater, viele von uns haben dich kennengelernt als jemand, der diese Welt gemacht hat und der zu finden ist. Immer wieder entdecken wir in dieser Welt auch Dinge, die uns erinnern, hey, hinter all dem steht ein guter Gott. Und wir haben dich kennengelernt als jemanden, dem man vertrauen kann. Und deshalb singen wir sowas. Regier vor allem erstmal in uns selbst. Und unser Gebet ist, dass du heute diesen Sonntag benutzt, um uns ein bisschen zu zeigen, mehr von dir zu zeigen, wie du bist, wie wir sind und warum es gut ist, dir zu vertrauen. Amen. So, zu Beginn brauche ich, gehe ich mal ein bisschen hier weg und vielleicht haben wir dann nicht ganz dieses Brummen. Brauche ich eure Fantasie? Also ich brauche sie nicht, ihr braucht sie selbst. Also Vorstellungskraft machen wir jetzt mal an. Ihr könnt die Augen dabei offen lassen oder zu, wie ihr wollt. Mein Wunsch ist jedenfalls, dass ihr euch mal eine Minute, und das werdet ihr jetzt wahrscheinlich, manche von euch schon, manche nicht so gern tun, nämlich in Gedanken an euren Arbeitsplatz begebt. Also, ich weiß schon, dass ja heute Sonntag ist, aber jetzt mal kurz für eine Minute Montag, morgen, früh. Dauert auch nicht so lang. Also, die noch zur Schule gehen, ja, da ist das jetzt dein Tisch, an dem du sitzt, in dem Klassenzimmer. Kannst ja eins von den vielen aussuchen. Die Mütter und Väter unter euch, die aufgrund der Kinder im Moment nicht einer bezahlten Arbeit nachgehen, ja. Ihr arbeitet trotzdem, nehme ich an. Deswegen, ihr werdet zu Hause gebraucht. So, also, dann ist das euer Arbeitsplatz. Ganz viele von euch sehen jetzt wahrscheinlich, ich habe mal so überlegt, wer sitzt hier so? Ganz viele sehen wahrscheinlich einen Schreibtisch, nehme ich an. Ein Drehstuhl dreht sich unter dir, auf dem du schon Jahre sitzt oder Monate, was weiß ich. Du kannst ihn fühlen, wenn du dich da reindenkst. Einige stehen vor einer Klasse gerade. Manche sind in Montagehallen, manche in Kliniken, im Labor, im Kindergarten, in der Werkstatt. So, da wo du jetzt bist in Gedanken, ich nehme an, du kannst fast riechen, wie es da riecht. Du hörst die Geräusche, die da in der Regel sind. Sind da Kollegen, da wo du arbeitest? Und ist das gut, dass sie da sind oder nerven die? Gibt es da einen Chef oder bist du der Chef? Also, wie fühlt es sich an deinem Arbeitsplatz zu sein? Arbeitest du gerne? Wärst du froh oder wärst du traurig, wenn du morgen nicht arbeiten müsstest oder nicht dürftest? So, also welchen Wert hat Arbeit für dich? Das ist heute eine zentrale Frage. So, Vorstellungskraft aus. Es ist immer noch Sonntag. Aber eins würde mich interessieren. Und dafür müssten wir gerade mal kurz, oder ihr ruft einfach, haben wir hier einen Landwirt? Ja? Ja, wir haben hier Landwirte, wunderbar. Und haben wir hier Leute, die jetzt mal außerhalb der Landwirte auch noch, die sonst noch körperlich arbeiten? Also würdest du sagen, also vor allen Dingen arbeite ich körperlich? Ja? Ah, wenige. Okay. Gut, es geht heute um den Wert menschlicher Arbeit. Und wenn du jetzt denkst, boah, also meine Tochter sagte eben im Auto zu mir, oh Papa, haben wir jetzt 4 Wochen in Rallye drüber geredet, was für ein nebensächliches, langweiliges Thema, dann muss ich sagen, no way, die Bibel, einer der wichtigsten Texte der Bibel, findet das Thema Arbeit extrem wichtig. Nicht das Allerwichtigste, aber schon ziemlich wichtig. So, sie gehört sozusagen, die Arbeit, zu den Top 3 Gründen, warum der Mensch da ist. Also nicht Top 1, aber unter den Top 3 ist es, Arbeit. So, wir steigen wieder ein in Genesis 2, die Schöpfungserzählung, die wir seit 2 Wochen Vers für Vers verfolgen. Und ich fasse wieder kurz zusammen, was wir schon hatten, ja, für die nicht da waren und die anderen, die alles wieder vergessen hatten. Also, zum ersten Mal ist der Hinweis, wie immer wichtig, diese Inhalte hier, die sind inspiriert von Vorträgen auf worthaus.org. Also, wer tiefer noch in das Thema einsteigen will, kann dort mal nach den Genesis-Vorträgen gucken und sich die anhören und dann wird er manches hier wieder entdecken. So, das Zweite, wir gehen ja durch diese Texte Wort für Wort, also fast. Der Grund ist, jedes Wort dieses uralten Textes hat eine tiefe Bedeutung. Jedes Wort ist über Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte tradiert worden und von vielen Menschen gedreht und gewendet worden, bis es genau das Wort war, was jetzt da steht. Also was ich sagen will, was da steht, genau das soll so da stehen. Deswegen gucken wir so genau da rein. Deswegen habe ich mich auch entschieden, heute dem Text, also den Text möglichst in allen seinen Sachen, die er sagt, zu Wort kommen zu lassen und nicht einfach zu denken, was ist mir das wichtigste Thema, da stütze ich mich drauf und dann nutze ich das als Sprungbrett, um mal über jenes und oder was anderes zu reden. Ja, also ich gehe so ein bisschen da durch. Wir versuchen mal den Text reden zu lassen und weniger den Prediger hier vorne. So, und die Autoren dieses Textes, die kannten ganz ähnliche Schöpfungserzählungen. Noch ältere Schöpfungserzählungen, nämlich orientalische Schöpfungserzählungen. Und wenn man die liest oder wenn man die lesen würde, dann würde man merken, oh, da gibt es aber Ähnlichkeiten. Und dann, das ist das Wichtige, würde man merken, oh, da gibt es aber Unterschiede. So, also dieser Text entstand, weil ein Volk, das den lebendigen Gott erlebt hat, der sich mit dem Namen Jahwe oder Jahwe vorgestellt hat, weil dieses Volk sagt, oh, es gibt ja da viele Schöpfungserzählungen über den Anfang der Welt und so, aber jetzt müssen wir die Geschichte mal aus Sicht dieses Gottes, den wir kennengelernt haben, erzählen. Und wenn man Jahwe kennt, wow, dann müssen manche Dinge ganz anders gesagt werden. So. Also ein Beispiel dafür war letzten Sonntag, dass in manchen, vielen Schöpfungsmythen oder vor allen Dingen in einem habe ich zitiert, da wird der Mensch geschaffen, um im Garten der Götter zu arbeiten. So. Dieser Text hier sagt, Gott schuftet im Garten, den er für die Menschen macht. Das ist ein Riesenunterschied und das sagt unheimlich viel über Gott. So. Also, weil das so bedeutungsvoll ist, fragen wir jedes Mal relativ genau, was sagt der Text über Gott, was sagt der Text über den Menschen und was bedeutet das für uns heute? Und im ersten Abschnitt dann, vor 2 Wochen, da ging es um die Erschaffung des Menschen und daneben stehen nochmal die Stichworte, um die es da ging. Einfach als Erinnerung, wenn du dich jetzt wunderst, was soll da, Kehle steht da, Kehle, ja, also musst du mal nachhören, dann checkst du auch, warum da Kehle steht. Die Hauptaussage dieser ersten Predigt war, der Mensch ist ein absolut kreatürliches, materielles, körperliches Wesen und erlebt durch den Atem Gottes. Also der Mensch ist nicht, jedenfalls dieser Text behauptet das, nicht eine Seele gefangen in einem Körper. Das ist eine weit verbreitende Vorstellung, sondern dieser Text sagt, nee, der Mensch ist ein Körper und zwar ein lebendiger. Also lass uns aufhören, die Welt und uns selbst in materiell und geistig oder geistlich aufzuteilen und immer das Materielle nicht so wichtig zu finden wie das Geistliche. Dieser Text sieht das als Einheit. So, dann letzten Sonntag ging es um den Garten. Der Luxusgartengärtner Gott pflanzt ihn an für den Menschen. Und Hauptaussage war, Gott schenkt diesem Menschen jetzt einen großartigen Lebensraum. Gott ist einer, der immer was für dich vorbereitet und dein Staunen über diese Welt ehrt Gott, bringt dich Gott näher. So, da steckt ja also jetzt schon eine ganze Menge drin über wer ist Gott, wer ist der Mensch. Und heute jetzt geht's weiter mit dem Thema Bebauen und Bewahren. Wir lesen den Text, er hat eine längere, seltsame Passage, werdet ihr gleich merken. Aber nicht uninteressant. Und der Schlussvers ist dann der, der eigentlich dem Titel heute, also irgendwie den Titel inspirierte. Ja, trotzdem gehe ich auf die anderen Sachen auch ein, weil ich sie wichtig finde. Also, ich lese nochmal den letzten Satz von letzter Woche, so einfach als Zusammenhang. Da hieß es, Jahwe, Gott ließ aus der Erde emporwachsen vielerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und jetzt? Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten. Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort an teilte er sich in vier Hauptflüsse. Der Name des einen war Pishon, er umfließt das ganze Land Havila, wo es Gold gibt. Und das Gold jenes Landes ist kostbar. Wir sind jetzt in der merkwürdigen Passage. Dort gibt es auch Bedelion-Harz und den Edelstein Shoham. Und der Name des zweiten Flusses war Gichon, er umgibt das ganze Land Kusch. Der Name des dritten Flusses war Tigris, er fließt östlich von Assur, und der vierte Fluss war der Euphrat. So nahm Jahwe Gott den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um sie zu bearbeiten und zu bewahren. Okay, wir gehen wieder Schritt für Schritt vor. Ich streife den ersten Satz nur, weil Matze wird nächsten Sonntag über die Sache mit den Bäumen reden. Das wird nämlich hier nur eingeleitet und dann kommt die längere Passage und so weiter. Und dann geht's dann nächsten Sonntag eben nochmal über die Bäume. Ihr kennt die Sache, ne, mit der Frucht und so. Und also ich sag jetzt hier nur wenig zu, um dem Matze nicht alles wegzunehmen, nur so viel, dass wir den Zusammenhang hinkriegen. Also, da ist dieser Garten, hatten wir letztes Mal schon, dieser Garten ist hammerschön, okay, umfassend, also ein Bild, ne? Das sind Bilder. Bilder für umfassend guten Lebensraum. So, und jetzt sind da in der Mitte zwei Bäume. Und wie gesagt, sie sind in der Mitte. So, das ist bedeutsam. Offensichtlich hat dieser Garten die Welt, wie Gott sie gut findet, eine Mitte. Müsste ja nicht so sein. Also von dieser Mitte geht Leben aus. Natürlich ist der Garten voller Leben, aber irgendwie wabert das nicht so da überall rum, sondern das kommt woher? Aus der Mitte. Ja? Dieser Garten hat eine Quelle. Da sind also diese zwei seltsamen Bäume. Und der eine heißt Baum des Lebens, ja, von dem geht irgendwie Leben aus. Der andere Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten. Seltsam, ich sag mal so, viel Glück, Matze, für nächsten Sonntag, wenn du uns das erklären willst. Wir müssen das jetzt nicht lösen. Wichtig ist für uns, für den Moment nur, die Welt hat eine Mitte und das Leben hat eine Quelle. Und diese guten Lebenskräfte, von denen wir leben, die sind nicht so einfach irgendwie überall, so gleichmäßig irgendwie, sondern die kommen woher. Also du kannst diese Quelle kennen. Du kannst ihr näher sein oder weiter weg. Und es ist nicht völlig wurscht, wo du da bist. Also ich habe mal so gedacht, ein anderes Bild jetzt, ein Schmitterbild, ja. Die Welt hat keine Fußbodenheizung, wo es überall gleich warm ist, sondern die Welt hat einen Ofen mit Glut in der Mitte. Das sind zwei unterschiedliche Weltbilder. Dieses mit der Mitte ist das, was hier im Hintergrund steckt. Also, wenn du nach dem Sinn des Lebens suchst, wenn du denkst, den gibt es doch irgendwie, dann würde dieser Text sagen, ja, du hast recht. Also wenn du die Quelle, wenn du in der Mitte dieses Universums irgendwie die Quelle des Lebens vermutest, dann würde der Text sagen, ja, du hast recht. Das Leben existiert nicht einfach irgendwie so, sondern es kommt woher. Es hat eine Quelle. Und die kann man finden, die kann man kennen aus ihr Leben. Dieser Text entsteht, weil da ein Volk sagt, wir haben diese Lebensquelle kennengelernt. Jahwe, so hat er sich uns vorgestellt. Und jetzt müssen wir mal über die Geschichte vom Anfang so erzählen, wie sie richtig ist. Ziemlich ambitioniert und selbstbewusst. So, also wir halten jetzt mal nur dieses Stichwort fest, Lebensquelle, für diesen ersten Satz. Lebensquelle. Und gehen einen Schritt weiter in diese merkwürdige Passage, die aber echt interessant ist. Also, wir können auch nicht wieder jedem ein bisschen gerecht werden, aber das Grundsätzliche werdet ihr, glaube ich, verstehen. Diese Passage ist ein Einschub. Also, das kann man textforschungsmäßig rausfinden. Also, es gab diese Erzählung mal ohne diesen Einschub. Vielleicht mündlich, vielleicht schriftlich, wahrscheinlich schon schriftlich. Und jetzt wurde sie ergänzt. Und das macht diesen Einschub nicht weniger wichtig. Fast eher im Gegenteil. Jemand findet, oh, das muss noch gesagt werden. Und das passt hierhin. So, also, was um alles in der Welt findet er, das noch gesagt werden muss? Was sollen diese seltsamen Sätze mit Flüssen und Gold und Havila und so, ja? Diesen Ländern. Hier findet jemand offensichtlich, was wir jetzt brauchen, ist ein bisschen Erdkunde. Nicht im Sinne von dem, was wir Erdkunde nennen würden, vielleicht eher im Sinne von Weltkunde. Also eine Kunde darüber, wie diese Welt eigentlich in ihrem Innersten funktioniert. Und zwar nicht naturwissenschaftlich, sondern auf einer tieferen Ebene. Also, da ist dieser Strom, sagt dieser Text, da ist ein Strom im Garten, nicht nur Bäume, auch ein Strom. Mhm, ja, hatte man so nicht vermutet, ne? Also, dass da Strom, also ein Fluss. So. Nun gut. Und das teilt er sich in 4 Hauptflüsse. Man hat den Eindruck, so am Rande des Gartens teilt er sich dann in 4 Hauptflüsse. Das ist schon mal erdkundlich bedenklich. Also das passiert so eigentlich nicht. Ne? Also wir wissen, Flüsse vereinigen sich zu Strömen, aber Ströme teilen sich nicht in Flüsse. Vielleicht mal in Nebenarmen, da fließen sie zusammen, aber nicht in... So. Auf der Landkarte, die dieser Erdkundelehrer hier vor dem geistigen Auge seiner antiken Zuhörer malt, passiert das aber. Und diese 4 Flüsse, also da ist der Strom im Jenseits, ja, und er teilt sich in 4 Flüsse im Diesseits, denn das ist das Wichtige. Diese 4 Flüsse sind tatsächliche Flüsse, die man so kennt. Wir kennen leider nur 2, nämlich den Euphrat und den Tigris. Also, ich weiß gar nicht, ob die heute noch so heißen, ich schätze. Also, jedenfalls glaube Irak, so dieses Gebiet. Euphrat und Tigris fließen da. So, 2 andere sind schon rätselhafter, Pishon und Gichon. So, findest du nicht mehr auf der Landkarte diese Namen. Und Forscher haben da jetzt gerätselt. Man ist sich relativ sicher, das sind auch 2 echte Flüsse, so wie Euphrat und Tigris. Beim ersten tippen viele auf den Indus. Manche auch auf den Ganges, ja, also Indien dahin. Er soll ja da irgendwie mit dem Land Chavila, ist er, den umfließt er da irgendwie, ne? Da hat man sich gefragt, was ist das für ein Land? Viele tippen auf Arabien, das würde auch irgendwie passen, allerdings dann nicht zum Indien, zum Indus, ja. Andere sagen, die direkte Übersetzung ist das Sandland im Osten. Dann würde das schon wieder besser passen. Sicherer ist man beim zweiten Fluss, dem Gichon, das ist der Nil. Der Nil. Also wenn der Indus ganz im Osten wäre, dann wäre das jetzt der westliche Rand der damals bekannten Welt. Der Nil, denn das Land Kusch, wo er damit in Verbindung gebracht wird, dieser Gichon, ne? Das ist Äthiopien. So, da südlich von Ägypten, da entspringt der Nil irgendwo. So, schaut man sich jetzt diese 4 Flüsse mal auf der Karte an, heute, ja, dann sieht man, das sind die 4 Weltflüsse der damaligen Welt. Also hier ist jetzt mal Indus und Ganges, welcher auch immer gemeint ist. Wenn, da ist schon eine kleine Unsicherheit noch drin, ja, ob das wirklich so ist. Aber bei den anderen ist man sich ziemlich sicher. Und das würde passen, die 4 Weltflüsse der damaligen bekannten Welt. Dieser Erdkundelehrer sagt hier also, diese 4 Weltflüsse kommen alle aus derselben Quelle. Wir wissen heute, geografisch geht das aber nicht. So, ja, dann müsste der Nil hier außen rum und überhaupt die beiden entspringen schon nicht aus dem, ja, so, ne? Also, man kann also jetzt sagen, boah, guck mal hier, die Bibel, was für eine naive Geschichte, ja, so, stimmt nicht, vergiss die ganze Sache, ja, und checkt überhaupt nicht den Punkt, um den es hier geht. Man kann auch sagen, die Bibel hat recht, weil sie hat nämlich immer recht und wahrscheinlich fließen die doch irgendwie, das haben wir nur noch nicht rausgefunden, werden wir so, ja, und checkt überhaupt nicht, auch da checkt man überhaupt nicht, was der Punkt ist hier. Der Punkt ist der, alles Leben in der realen Welt hat seine Quelle in diesem Garten, in der Mitte, ja, und das ist eine wahre Aussage. Nicht in naturwissenschaftlichem Verständnis, aber das ist eine Wahrheit. Alles Leben hat seine Quelle dort. Der Einschub sagt also, diesen Garten, den gibt es noch. Ja, es macht natürlich keinen Sinn, loszuziehen und ihn zu suchen. Dann hat man nicht verstanden, um was es geht. Aber das haben Leute auch schon gemacht, fürchte ich. Aber zwischen dieser Lebensquelle, die hier beschrieben ist, und deinem tatsächlichen Leben, da ist eine Verbindung. Da fließen Flüsse. So. Diese Welt und diese andere Welt, die sind total verschieden, aber sie sind nicht getrennt, sie sind miteinander verbunden. Ja, diesen Garten, den kannst du natürlich nicht aufsuchen, aber du kannst in den Flüssen baden. So, diese Lebensquelle, das ist jetzt mein zweites Stichwort, ist also nah. Die ist nah. Das ist das Bedeutsame, was wir festhalten. Das ist nicht weit weg, das ist kein dummes Märchen. Das ist nah. Ich zitiere mal 2 wichtige, bedeutende Menschen, die das auch fanden. Der eine heißt Jesus und er hat das so gesagt. Das Himmelreich ist nah. Fertig. Das Himmelreich ist nah. Paulus ist nicht ganz so genialer Redner wie Jesus. Er braucht viel mehr Worte. Also ich auch, ne? Aber er sagt es auch in einer Rede. In einer Rede in Athen. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, das steht auf dem Marktplatz da gerade, ne, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Predigt. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Und jetzt das, was zu dem Text heute passt. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Das sagt dieser Einschub. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, hört ihr diesen Einschub? Leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige von euren Dichtern ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Also diese Message von Jesus, von Paulus, von diesem Einschub ist, Gott ist für keinen von uns unerreichbar weit weg. Er ist verborgen, möglicherweise ja, aber nah. So, und diese Welt, deine Welt, ist erfüllt von seiner Gegenwart. Du kannst ihn finden. Jedes bisschen deines Lebens kommt aus dieser Quelle. Aus der Mitte, weil diese Mitte gibt es. Jedes bisschen deiner materiellen Welt, ja. So. So, jetzt machen wir weiter und kommen so richtig in unsere Lebenswelt rein. Also, jetzt sind wir wieder an deinem Arbeitsplatz, an den du dich vorher gebeamt hast da. Also, vielleicht merkt ihr, dass das so eine gedankliche Reise ist, ja. Aus der Mitte dieses Gartens, bisschen geheimnisvoll, seltsam, wo das Leben herkommt, ja. Durch die Flüsse, im Bild gesprochen, ins Diesseits, in deinen Montag. So, der Einschub ist jetzt vorbei. Der Text sagt nochmal, was er schon mal gesagt hatte. Daran merkt man übrigens, dass es ein Einschub ist. Er muss jetzt nochmal neu ansetzen, damit wir den Faden wieder haben. Sagt er, so nahm Jahwe Gott den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um sie zu bearbeiten und zu bewahren. So, da sind wir jetzt beim Montag. Ihr seht jetzt euren Arbeitsplatz in diesem Text, wenn ihr aufmerksam hinguckt. So, zum ersten Mal in dem ganzen Schöpfungsbericht wird jetzt hier gesagt, wozu ist der Mensch überhaupt da? Wozu? Also, denn es gibt hier ein neues Wort in diesem Satz und das ist dieses hier. Um. Das hatten wir vorher nicht. Der Satz, der erste Hälfte von dem Satz, das gab's schon mal, ja. So nahm er den Menschen und setzte ihn in den Garten. Und dann um. Hoppla. Dieses Wort ist neu. Letztes Mal habe ich noch gesagt, Gott schafft den Menschen und setzt ihn in diesen Luxusgarten, Parkanlage, riesig, wunderschön. Punkt. So. Jetzt heißt es hier plötzlich, ja, um etwas zu tun. Der Mensch ist nicht nur einfach da, weil Gott ihn gemacht hat, sondern um. Um zu. Es gibt also einen Sinn. Leben hat einen Sinn. Kann man ja auch anders überdenken. Diese Leute hier, die diese Lebensquelle kannten, die diesen Gott kannten, die sagen, ja, natürlich hat das Leben einen Sinn. So, du hast nämlich eine Aufgabe. So, welche? Jetzt tut's ein bisschen weh vielleicht. Bearbeiten. So. Es gibt nicht wenige Textausleger, die haben gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Also, das passt ja sowas von nicht, ja. Also, Arbeit ist der Sinn? Also doch, ja, Gott macht den Menschen, um zu arbeiten. Na wunderbar, klasse. Morgen werde ich 8 Stunden bis zum Feierabend da sitzen, ja, und jetzt sagt mir dieser Text, ja, bist du für gemacht. Das ist so, das ist deine Bestimmung, so. Ja, also manche Textforscher, Theologen, so sagen, das passt nicht. Das ist ein Einschub und zwar ein schlechter. So. Arbeit macht ja das ganze Paradies kaputt. So. Jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, wo diese Leute, die vom Anfang der Welt, aus Gottes Perspektive, aus der Perspektive des Gottes, wie sie ihn kennen, erzählen, wie diese Leute die Welt anders sehen als viele Kulturen um sie herum und Religionen um sie herum. Die würden nämlich vielleicht jetzt sagen, ja, kommt drauf an, was man für ein Bild vom Menschen und vom Paradies hat oder vom echten guten Leben hat. Ja. Manche haben ja so, auch in der Kultur um sie herum, so eine Vorstellung vom Paradies, vom Himmel, vom Garten Eden, wie auch immer, ja, Schlaraffenland. So. Urlaub ohne Ende, Brathähnchen fliegen da und 99 Jungfrauen oder was man sich so denken kann. So, ja, also, aber auf keinen Fall natürlich körperliche Arbeit, schon gar nicht harte körperliche Arbeit, das passt ja überhaupt nicht ins Paradies. Das gibt diese Vorstellung. So, da kann man das Leben nicht genießen. Und die Bibel sieht das völlig anderes. Ich liebe sie für diese Art von Vorstellungen oder Sätzen oder Aussagen, die querliegen. Die nicht so 0815 Menschenträumereien sind, sondern sie sagt, es gibt keinen Himmel ohne Arbeit. Es gibt keinen Himmel ohne Arbeit. Arbeit hat hier sogar Schöpfungsrang, ja. Arbeit an sich ist zutiefst gut. Dass wir sie auch in schlecht kennen, ja, stimmt. Aber erstmal ist sie zutiefst gut. Der Mensch braucht Arbeit. Er hat eine Aufgabe. Es gibt ihm Sinn. Und sie ist wichtig. Sie ist nicht das Wichtigste. Sie wird ja nicht als allererstes genannt in dem ganzen Text, ja. Bis heute dritter Sonntag. Sie ist Top 2 unter den Top 3, könnte man sagen, ja. Top 1 ist vielleicht Gott schafft den Menschen, und zwar weil der Mensch für Gott da ist. Diese Beziehung ist mal die allerwichtigste. Aber dann Top 2 ist schon, der Mensch ist für Arbeit geschaffen, um zu bearbeiten und zu bebauen. Mutet uns dieser Text zu. Und Top 3 ist dann, das kommt aber erst in 3 Wochen, für Beziehung. Ja, also in 3 Wochen erst wird die Frau erschaffen, dann wird es netter auf der Welt. Aber so, aber Top 2 eben, Arbeit gehört wirklich tief zum Menschsein. Dieser Gott, den diese Leute verkündigen, Yahweh, der schätzt ehrliche Arbeit hoch. Gott selbst arbeitet. Das ist auch ein Unterschied zu anderen Schöpfungsmythen. Er pflanzt diesen Garten, der Gärtnergott. So. Heißt, Gott triffst du im Baumarkt. Gott triffst du nicht nur in der Kirche, Gott triffst du im Baumarkt. Meiner Erfahrung nach bei den Elektrogeräten. Meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, nee, bei der Tiernahrung, wo auch immer. Aber Gott kann man im Baumarkt treffen. Darum fühlen sich Männer beim Obi manchmal wie im Himmel, manche Männer. So, ich glaube, das hat damit zu tun. Jesus war Handwerker, Bauhandwerker, ja. Also wir übersetzen manchmal mit Schreiner, das stimmt nicht, der hat nicht Tische gemacht. Er hat auf dem Bau gearbeitet, Häuser gebaut. So. Das machte man damals, wenn man Zimmermann war. Also eine harte, ehrliche Arbeit, nach der man sehen konnte, so, das haben wir heute gemacht. Seine Jesu engsten Freunde waren Fischer. Nicht Akademiker. Also, wenn Gott sogar für sich Sinn in Arbeit sieht, ja, dann wir vielleicht auch. Also, was bedeutet dir deine Arbeit? Bevor wir dieser Frage nochmal kurz nachgehen, schauen wir nochmal den Text, weil ich will dem Text gerecht werden. Ihr seid vielleicht vorhin über ein Wort gestolpert, wenn ihr genau zugehört habt. Nämlich die Frage, was sollen wir eigentlich bearbeiten? Ja, und jetzt steht hier sie. So, da müsste eigentlich stehen ihn, ja, also den Garten nämlich, also das ist ja wohl ihn. So, jetzt ist es so, grammatisch steht hier sie und nicht ihn. Und grammatisch ist auch im Hebräischen das Wort Garten männlich. Alle Übersetzungen, die ich gefunden habe, machen trotzdem ihn, weil muss ja wohl der Garten sein. Wen denn sonst bebauen und bewahren so, ne? Außer man schaut hier ganz nach oben. Da steht im Vers 5, da, die Erde. Also da steht, der Mensch war noch nicht da, also bei der Einleitung, ne, der Mensch war noch nicht da, um die Erde zu bearbeiten. Könnte sein, dass uns das hilft, um den Vers unten zu verstehen, ne? Die Erde, die ist weiblich, auch im Hebräischen. Sie. Der Mensch bearbeitet die Erde. Und irgendwie ist es auch logisch, er bearbeitet ja nicht den Garten. Weil den hat Gott gepflanzt. Da werden wir nicht noch ein paar noch bessere Bäume dann irgendwie oder so. Aber die Erde. Die Erde, dieser Text, ne, der entstand in einer Agrargesellschaft. Die Leute waren Bauern. Die allermeisten. Landwirtschaft. Deswegen haben wir vorher gefragt, haben wir hier Landwirte? So. Also, ihr seid hier eigentlich faktisch, ihr müsstet das am allerbesten verstehen können, ihr Landwirte. Und dieses Wort, was hier steht, Erde, ist im Hebräischen Adama. Adama. Das ist die hoffentlich fruchtbare oberste Schicht, so, ja, die man pflanzt, so, die man beackert, so. Ich sage jetzt dieses hebräische Wort Adama, weil der Mensch ist nach dieser Erde benannt, Adam. Also da gibt's einen direkten Link, ja. Der Mensch und die Erde, die gehören zusammen, die sind aufeinander bezogen. Leider haben wir hier wenig Landwirte. Ich hoffe, ihr anderen könnt es auch verstehen. Für euch ist Adama vielleicht, ich würde mal sagen, es ist das, was wir vorfinden und womit wir arbeiten. Also, das ist das Holz für den Schreiner, Adama. Oder der Schnee für den Skilehrer. Oder für den Koch, Kalbsmedaillons. Oder für den Autor die Sprache oder der Sandstrand für den Touristikveranstalter oder die Natur für den Forscher oder der Körper für den Sportler. Alles das, was wir finden und womit wir arbeiten, ohne dass wir es nicht könnten. So, das alles findest du vor und in diesem allem findest du deine Aufgabe. Jetzt sind wir völlig im Diesseits, ne, beim Schnee und beim Holz und beim Körper und bei diesen Dingen, so. Oder bei, was weiß ich, wenn du Maler bist, bei der Farbe, oder? Völlig im Diesseits, an unseren Arbeitsplätzen, oder in der Uni, oder im Wäschekeller, oder wo. So. Und jetzt nochmal die Frage, kannst du deine Arbeit wertschätzen? Es ist wichtig, dass du sie wertschätzen kannst. Du wirst sie ja vielleicht dein ganzes Leben lang tun, oder mindestens bis zur Rente. Und danach wirst du dir überlegen, was kann ich tun? So, der Sinn des Lebens liegt da drin. Also es ist wichtig, diese Frage, können wir das eigentlich wertschätzen, was wir da tun? Gott findet, das solltest du wertschätzen. Ich sag's ja nur so, so steht's da. Ne? Also Gott findet, da liegt ein, sagen wir mal, einigen wir uns auf ein großer Teil des Sinn des Lebens liegt darin. Nicht alles, ja, eins von top drei, aber ein großer Teil des Lebens liegt darin, des Sinn des Lebens. Dieses Leben, was da aus der Mitte kommt, das pulsiert auch an deinem Arbeitsplatz. So, wie gesagt, nicht nur, auch in Gottes Beziehung, Top 1, auch in Menschenbeziehung, Top 3, aber auch in Arbeit. So, jetzt ist mir völlig klar, ich habe mir gefragt, was seid ihr wohl für Leute? Seid ihr Leute, die eure Arbeit lieben oder hassen oder wie? Mir ist völlig klar, dass Arbeit zermürbend sein kann, ne? Dass man da leiden kann dran. Ich habe länger nachgedacht, wie kann ich jetzt das eigentlich rüberbringen, dass das für die unter euch, die sich nicht freuen auf Montag, überhaupt irgendwie hilfreich ist. Was kann man da für Sätze sagen, wenn du eine 60-Stunden-Woche vor dir hast, obwohl du das eigentlich nicht willst? Oder wenn du findest, mein Beruf habe ich echt unglücklich gewählt, das passt überhaupt nicht zu mir. Also, oder wenn deine Kollegen dir oder das Arbeitsklima da, ja, dir das Leben echt schwer macht. Oder wenn du merkst, meine Arbeit nimmt mir Zeit mit Familie, zu viel Zeit mit meiner Familie. Ja, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für sie. Was mache ich dann? So, ich versuche das. Diese Autoren hier, die kannten harte Arbeit, also Agrargesellschaft. Ja. Die Adama, die Erde, das, womit wir arbeiten, das ist im vorderen Orient nicht irgendwie haufenweise satter Humusboden, brauchst ein bisschen säen, bomm, sondern das ist oftmals trockener, furztrockener, harter Boden, den musst du die Erde, den Ertrag abringen, ja. Unter brennender Sonne, wenn du da abends ins Bett fällst, weißt du aber, was du gemacht hast und bist vielleicht nicht begeistert, so. Also wenn diese Leute bearbeiten sagen, dann wissen sie schon, dass wir hier von Knochenarbeit reden. Sie wissen, dass Arbeit verzerrt wurde. Ganz am Ende des Schöpfungsberichtes wird das erzählt, ne. Dass Arbeit nicht mehr ganz das ist, was es mal gewesen sein sollte. Das wissen sie schon. Also im Bewusstsein, dass Arbeit hart sein kann, sagt dieser Text, und doch ist sie bedeutungsvoll. Für Gott bedeutungsvoll. Es mag verzerrt sein, diese Arbeit, sie mag zu hart sein und manchmal muss man seinen Job wechseln, ja, und manchmal muss man für bessere Bedingungen kämpfen. Und man kann diesen Text auch nicht nehmen und sagen, tja, ich habe keine Zeit für Familie, aber es ist ein Schöpfungsauftrag, tut mir leid, so, ich bin dann mal wieder weg. Nein, da muss man was ändern, ja, wenn man kann. So, aber die meisten von uns, dieser Text ist nicht geschrieben, damit wir jetzt mal was ändern, erstmal. Sondern die meisten von uns werden wahrscheinlich morgen dasselbe machen wie in 3 Wochen oder in 3 Monaten. Und dieser Text kann uns vielleicht helfen, damit umzugehen, was wir jetzt erstmal nicht ändern wollen oder können. Damit, was wir im Moment tun. Also, nochmal, kannst du darin die Bedeutung sehen, die Gott deiner Arbeit zumisst? Weil anstrengende Arbeit, die wird, glaube ich, zu einem Fluch, wenn wir sie auch noch sinnlos finden. Aber anstrengende Arbeit kann sich ganz anders anfühlen, wenn du weißt, sinnlos ist es nicht. Irgendwo da drin steckt meine zutiefst menschliche Aufgabe oder ein Teil meiner zutiefst menschlichen Aufgabe. Irgendwo da drin steckt auch, dass es okay ist so. Der Text ändert nichts an deinen Umständen, aber ändert was an dem Blick auf deine Umstände, hoffe ich jedenfalls. Er sagt, schau, so ist Gott, ein Gärtner, der arbeitet, und so ist der Mensch. Und in seiner Arbeit kann der Mensch dem, wie Gott ist und dem Sinn des Lebens näher kommen. So, ich zeige euch jetzt noch einen Clip, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich glaube, mit Worten kriege ich das nicht so richtig rüber. Dieser Clip bringt es für mich richtig rüber, was ich sagen will. So, und dann schließe ich noch ab. Ich hoffe, dieser Clip läuft jetzt. Der letzte Punkt heißt Arbeit birgt Glück. Ist eigentlich nicht mehr noch ein eigener Punkt, sondern das, ich habe überlegt, wie kann man das Ding nennen, was ich jetzt hier zum Schluss abschließend noch sagen will. Also wenn du Arbeit hast, ja, morgen, ob sie jetzt total erfüllend ist oder eher unterfordernd oder was auch immer, sei erstmal dankbar, dass du sie hast. Und wenn du Arbeit hast, ob sie gut bezahlt ist oder mittelgut oder gar nicht bezahlt ist. Aber wenn es einen Grund gibt, warum du morgen aufstehst, dann sei erstmal glücklich. Dieser Film heißt Der Streben nach Glück. Dieser Mann, den ganzen Film über, sucht er verzweifelt nach einem Job, um seinen Sohn zu ernähren und sich selbst und so. Und das ist der Schluss des Films. Also Arbeit birgt Glück, weil der Mensch Adam heißt, ja, von Adama, benannt nach der Erde. So, jetzt müsste man hier eigentlich noch mehr sagen, aber ich habe mich gestern entschieden, das lasse ich weg. Man müsste eigentlich noch was sagen zu diesem, da steht ja bearbeiten und bewahren. Das ist eigentlich genial, dieser Doppelausdruck. Ja, man könnte jetzt viel darüber sagen, wie Arbeit eigentlich aussieht. Ja. Alle menschliche Arbeit hat eigentlich damit zu tun, mit dem Bearbeiten und oder dem Bewahren. Ja, man könnte irgendwie was darüber sagen, dass der Mensch zu beidem beauftragt ist. Die Welt verändern, bearbeiten und die Welt bewahren. Man müsste davon reden, dass beides ganz schön schwer ist, im Blick zu behalten. Ne? Also, aber nicht nur der Naturschützer folgt dem Schöpfungsauftrag, bewahren, sondern auch der Bauingenieur. Der sagt, ja, da leben diese Käfer, aber wir wollen hier eigentlich diesen Kindergarten bauen. Und jetzt? Bearbeiten, bewahren? So, irgendwie traut Gott uns offensichtlich zu. Das kriegt ihr hin. Das kriegt ihr hin. Verhandelt das. Haltet beides im Blick. So, könnte man jetzt viel drüber sagen. Du kannst ja vielleicht einfach mal für dich, wenn du an deine Arbeit denkst, überlegen, was ist das eigentlich? Bewahren, was ich da mache? Oder bearbeiten? Wo sind diese beiden Dinge? Vielleicht findest du, kommst du darin auch dem Sinn nochmal näher, deiner Arbeit. Ich will einfach nur nochmal zusammenfassen, was heute die Message ist. Da ist diese Lebensquelle in der Mitte. Sie existiert und aus ihr fließt Lebenskraft mitten in unsere Welt. Also diese Lebensquelle ist nichts anderes als Gott. Mitten in unsere Welt, in deinen Alltag. Und dieser Alltag, deine Arbeit, was du morgen tust, das ist wertvoll. Dieser Text würde sogar sagen, das ist was Heiliges. Das ist was Heiliges. Und wenn du dich morgen fragst, warum mache ich das eigentlich? Dann denk mal dran, dass Gott ein Gott ist, der Gärtner im Garten ist. Ja? Oder dass Jesus an der Zementmischmaschine gearbeitet hat oder was man damals hatte. Wenn du dich fragst, warum mache ich das eigentlich? Denk mal, hey, so, Gott setzt den Menschen nicht in den Garten, um Gottesdienste zu feiern oder zu beten oder zu meditieren oder zu singen. Ja, steht nicht da. Könnte man ja meinen. Ne? Diese Leute haben nur wenige Sätze, um das Wichtigste über Gott und den Menschen zu sagen, okay, eins ist, arbeiten. Hat einen sehr hohen Rang. Krass eigentlich. Aber vielleicht inspiriert dich das für deinen Alltag.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.